herzlich willkommen zu Knochenschrauber, dem Unfallchirurgie und Orthopädie-Podcast aus dem Zentrum für Orthopädie und Unfallchirurgie aus der Universitätsmedizin Mainz. Mein Name ist Sven-Oliver Dietz, ich bin Oberarzt im Zentrum für Orthopädie und Unfallchirurgie und Host dieses Podcasts. Heute habe ich einen netten Kollegen von mir hier, Thomas Klonczynski, unser Leiter der Endoprothetik. Hallo Thomas, grüß dich.
Hallo, vielen Dank für deine Einladung, Olli.
Thomas, wir sprechen heute über die Coxarthrose, also wenn es in der Hüfte schmerzt. Und ich glaube, es ist nicht übertrieben, wenn man sagt, dass die Hüftendoprothese eine der erfolgreichsten Operationen ist, die es in der Orthopädie gibt und wahrscheinlich auch eine der häufigsten. Wir wollen uns jetzt dem Thema der Coxarthrose aber systematisch nähern und vielleicht auch herausarbeiten, dass Coxarthrose und Hüftprothese nicht synonym sind. Erzähl mal, was ist denn eine Coxarthrose eigentlich ganz genau?
Ja, ich würde jetzt erstmal sagen, dass letztendlich alle degenerativen Erkrankungen ja natürliche Prozesse darstellen. Und dementsprechend kann man den Begriff einer Erkrankung ja auch tatsächlich hinterfragen. Durch die moderne Medizin und die Änderung unserer Lebensumstände werden wir jetzt ja auf einmal seit 200 Jahren alle älter als 30 oder 40 und jetzt werden wir auf einmal alle 80 und 90. Und da kommt unser Körper nicht hinterher in verschiedenen Bereichen, unter anderem natürlich auch nicht im Knorpel der Gelenke. Und es kommt da zum Verschleiß und es ist letztendlich ja beim Verschleiß immer eine Kaskade in den Gelenken. Nach dem Verschleiß der Knorpelschicht entsteht letztendlich dann eine Entzündungsreaktion und die Entzündungsreaktion macht dann den Schmerz. Und so berichten uns die meisten Patienten ja dann eher von einer relativen temporären Abfolge, dass sie gesagt haben, es wurde immer ein bisschen schlimmer und dann irgendwann ging es gar nicht mehr so richtig gut. Also eine gewisse Steigerung, die sich temporär nachvollziehen lassen kann. Es gibt aber natürlich auch dann den Verlauf, wo diese Entzündungsreaktion recht rasch ist. Also Menschen, die sagen, ich bin ganz, ganz gut zurechtgekommen, aber seit Pfingstmontag um 10 Uhr, als ich mich gebückt habe, kann ich gar nicht mehr mit der Hüfte. Auch diesen Verlauf gibt es, muss man sich einfach mit der Entzündungsreaktion erklären. Also letztendlich handelt es sich um degenerativen Gelenkverschleiß.
Okay, das klang ja schon ganz spannend, was du gesagt hast, nämlich wie die Patienten zu dir in die Sprechstunde kommen. Also du bietest ja bei uns die Hüftsprechstunde an. Was ist denn so der Klassiker, was der Patient, der dann letztendlich eine Coxarthrose hat, dir sagt, was er für Beschwerden hat?
Ja, der sagt, der berichtet vor allen Dingen so ein bisschen von seinem Alltag, dass er halt eine Geheinschränkung hat, eine Einschränkung der Gehstrecke, weil es ihm wehtut. Das kann dieser berühmt-berüchtigte Leistenschmerz sein, den der Patient berichtet. Manche Patienten berichten aber auch von Glutealgien und von Schmerzen im Oberschenkel, hingeleitet zum Kniegelenk. Und dann immer, und das ist ja immer so ein bisschen die Frage an uns Spezialisten, was ist es denn? Sind es denn nun Läuse oder Flöhe? Viele Patienten haben natürlich auch chronische Rückenschmerzen. Durch die Arthrose kommt es ja zu einer Beckenverkippung nach vorne. Das beantworten wir natürlicherweise mit einer Hyperlordose der LWS, sodass gerade dann viele Patienten dann auch in Kombination sehr starke Lendenwirbelsäulenbeschwerden haben.
Da kommen wir eigentlich schon dazu, nachdem jetzt die Symptome, hattest du ja geschildert, die haben Ruheschmerzen, Anlaufschmerz, manche dann vielleicht sogar, wenn es weitergeht, Nachtschmerzen. Ich kenne es aus der eigenen Familie, irgendwann werden die Beschwerden, sind dann nicht nur ein Anlaufschmerz, das geht dann eigentlich noch, also das sagen sie, naja gut, dann laufe ich ein paar Meter, dann geht's wieder, aber dann geht es ja weiter und dann wird die schmerzfreie Gehstrecke kommt immer später oder gar nicht mehr und dann kommen die Patienten ja zu dir. Wie gehst du jetzt in der körperlichen Untersuchung vor, was prüfst du bei denen?
Ja, da kann man natürlich schon trickreich sozusagen die Patienten schon mal betrachten, wie die reinkommen, weil die Inspektion, damit soll es ja immer anfangen und das ist ja meistens im Bewegungsspiel das Beste. Und bevor man die Patienten dann nochmal sozusagen im Untersuchungszimmer auf und ab tigern lässt, kann man sie sozusagen betrachten, wie sie reinkommen und dann natürlich auch, wie sie sich entkleiden. Weil typischerweise kommt es dann ja zu einer Bewegungseinschränkung. Im fortgeschrittenen Stadium haben die Patienten einfach Probleme, Socken anzuziehen oder Schuhe anzuziehen. Also das merkt man auch daran, dass sie dann alle so ein bisschen verzweifelt nach einem langen Schuhlöffel gucken, der ja dann auch in den Untersuchungszimmern immer oft Beine kriegt. Und dann natürlich schauen, wie ist das Bewegungsspiel der Hüfte, also Range of Motion ist da der Begriff ja, und schauen wir, wie kann der Patient beugen. Und es kommt dann ja meist zu einer Rotationseinschränkung, also ich gucke als erstes eigentlich dann immer auf die Einschränkung der Innenrotation. Da muss man so ein bisschen einmal überlegen, wann dreht der Hüftkopf nach innen. Nämlich, wenn ich jetzt das Knie, also 90 Grad beuge und die Hüfte 90 Grad beuge, der Patient liegt typischerweise auf dem Rücken, dann, wenn dann in dieser Position müsste ich den Fuß nach außen drehen, dann drehe ich den Hüftkopf nach innen. Und dann habe ich also so ein gegenläufiges Bewegungsmuster und das tut den meisten Menschen dann weh. Das ist so ein schmerzauslösender Impuls und da weiß man eigentlich auch schon, ohne dass ich jetzt auf irgendein Röntgenbild geachtet habe, aber aus Anamnese und der Untersuchung, wie sozusagen es um die Hüfte bestellt ist. Und dann gucke ich natürlich auch nochmal um Stauchungsschmerz. Also das ist so ein bisschen ein Ausmaß der Zerstörung des Gelenkes, finde ich. Der Stauchungsschmerz stellt das so ein bisschen dar. Und dann natürlich auf die Beinlängendifferenzen. Die können natürlich multifaktoriell sein aus der Haltung des Patienten, aus der Lendenwirbelsäule, aus dem Beckenschiefstand, der vielleicht auch dann sekundär entstanden ist. Aber kann natürlich auch absolut sein durch die Arthrose und würde als letzten Schritt dann immer so die Beinlängendifferenz nochmal angucken.
Das ist ja schon relativ ausführlich, was man da alles machen muss, aber klingt ja spannend, so zusammengefasst. Wir fragen die Schmerzanamnese von den Patienten, dann wie sie mobil sind, wie sie noch beweglich sind und im Alltag zurechtkommen, also nicht mehr Socken anziehen können, nicht mehr Schuhe anziehen können. Ja. Das ist ja doch eine ganz schöne Einschränkung. Also wenn man sich das vorstellt, das geht nicht mehr. Da würde ich wahrscheinlich auch dann zum Kollegen gehen oder zum Orthopäden. Jetzt hast du die so ausführlich untersucht und bist ja dann wahrscheinlich schon recht sicher, dass es eine Coxarthrose ist. Was meldest du dann für eine Bildgebung an?
Ja, der erste Schritt ist immer ganz klar ein Röntgen, also eine Beckenübersichtsaufnahme und dann eine Axialaufnahme der jeweiligen Hüfte, die dann betroffen ist. Wir machen ja immer sehr gerne Beckenübersichtsaufnahme. Das ist durchaus aus strahlenschutztechnischen Gründen durchaus, wird darüber diskutiert. Aber dann hat man einfach die Symmetrie. Man kann über Beinlänge sagen, kommt die aus der Hüfte, kommt die nicht aus der Hüfte. Also ich denke, das beste Diagnostikum ist immer noch eine Beckenübersichtsaufnahme durchzuführen.
Und wenn du dann die Röntgenbilder hast, worauf achtest du? Was sind so typische pathologische Veränderungen bei der Coxarthrose?
Ja, die Klassiker sind ja dann die Gelenkspaltverschmälerung. Dass sozusagen ein Gelenkspalt, der ja nur virtuell da ist, also die Knorpelschicht sozusagen abgerieben ist und dadurch Knochen auf Knochen steht. Der zweite Blick wäre dann eigentlich, weil das ist ja eigentlich der klassische Beweis für die lange Dekaden anhaltende Veränderung, die subchondrale Sklerosierung, also klassisch im Negativröntgenbild, dass ich dann ja sehr weiße Stellen habe, direkt unterhalb des Gelenkspaltes. Das spricht dafür. Und bei der Hüfte gibt es ja nochmal was ganz Typisches. Das sind ja eigentlich ein ganz sympathischer deutscher Ausdruck, die Geröllzysten, die uns so ja so, die Anatomen haben ja immer irgendwie sehr plastische Dinge beschrieben, wie so ein Geröllfeld in den Alpen, wenn also schwere Steine sich zersetzen und dann irgendwann zu Kies werden. Und das sind halt nicht angeborene Zysten, so wie wir es ja kennen aus der inneren Medizin von Niere und Leber und ähnlichem, sondern erworbene Zysten auf dem Boden der starken Entzündung im Gelenk. Und dann kommt es halt zu Zystenbildung im Hüftkopf und im Acetabulum.
Und wenn du diese typischen Veränderungen im Röntgenbild gesehen hast, brauchst du dann manchmal noch ein CT oder ein MRT, um deine Diagnose zu stellen?
Eine MRT eigentlich gar nicht. MRT ist auch für mich kein Diagnostikum der Arthrose an sich. Ich finde die Beurteilung für mich selber der Knorpelschicht immer noch schwierig. Da gibt es manchmal, wo sehr schwerwiegende Knorpelveränderungen beschrieben werden, ich aber in der klinischen Untersuchung im Röntgen recht wenig finde und manchmal aber auch andersherum. Insofern, das MRT wäre für mich das klassische Diagnostikum der Hüftkopfnekrose, wenn also das Acetabulum gar nicht betroffen ist, es eine Minderdurchblutung gibt, ja auch ein Seitenaspekt, der immer zu beachten ist. Und das CT ist eigentlich dann nur erforderlich für uns ja im operativen Setting, dass wir sagen, oh, da ist jetzt schon so eine starke Gelenkzerstörung, was es ja auch teilweise gibt, mit schweren Defekten. Diese Defekte möchte ich doch nochmal mehr dreidimensional hinterfragen und das gelingt im CT natürlich besser. Und kann ich den, also Frage wäre dann typischerweise, die ich mir selber stellen würde, kann ich den Patienten, Patientin noch mit einer Standard-Endoprothese versorgen oder brauche ich schon was Spezielles? Also Frage, Größe des Defektes, Ausmaß des Defektes und daraus Conclusio, welche Art der Versorgung ist möglich?
Also die Schichtbildgebung des MRT eigentlich spielt keine Rolle und das CT bei Ausnahmefällen, kann man sagen.
Ganz genau.
Okay. Jetzt haben ja viele Patienten, die in eine Sprechstunde oder zum Orthopäden gehen und schon die Befürchtung haben, dass es eine Arthrose sein könnte, Angst, dass sie dann gleich operiert werden. Gibt es denn noch konservative Therapieansätze bei der Hüftgelenksarthrose, die erfolgsversprechend sind?
Ja, absolut. Da gibt es ja auch eine Leitlinie dazu, auf die man sich ja auch immer so berufen kann. Leitlinie, wie es der Name ja auch schon sagt, ist keine Verpflichtung, aber vielleicht ein Pfad, dem man folgen kann und sollte. Insofern, dass man erstmal mehrere Monate, 3 bis 6 Monate, eine konservative Therapie durchführen sollte. Und dies natürlich erstmal dann darauf zielt darauf ab, vielleicht erstmal die akute Entzündungsreaktion zu reduzieren. Das wäre dann also eine medikamentöse Therapie, typischerweise mit antiphlogistischen Medikamenten, die da am besten wirken, und dann den Patienten wieder in die Mobilität zu bekommen, ne? Und dass das Gelenk bewegt wird. Und wir wissen halt, wenn die Gelenkernährung besser ist, dass dann auch diese entzündlichen Prozesse reduziert werden können. Den Zeiger der Uhr des Körpers dreht natürlich heutzutage kein Therapeut zurück. Das heißt, der Verschleiß als solcher, der wird ja immer bestehen bleiben. Es ist sozusagen die Frage, auf welcher Stufe der Entwicklung des Schmerzes kann ich eingreifen? Und da wäre also das Abzielen einer konservativen Therapie zielt auf die Entzündung ab.
Und müssen sich die Patienten schonen? Also ist das aktive Leben vorbei, wenn man die Arthrose konservativ behandelt?
Also so bin ich ja quasi, sind wir ja auch beide ausgebildet worden, dass wenn ein Patient ein Problem hat, dass wir dann am Krücken geben und im schlimmsten Fall dann vielleicht in den Rollstuhl setzen. Mhm. Und er soll jetzt mal das Gelenk 3 Monate entlasten und dann wird ja alles wieder besser, weil es ist ja eine Überlastungsreaktion letztendlich, sehr bildliche Vorstellung. Und die Realität und die statistische Nachforschung hat ja eigentlich ergeben, dass es gerade kontraproduktiv ist. Im Gegenteil, die Patienten sollen sich ja bewegen, die sollen Bewegungsübungen machen. Natürlich alles im Maß der Möglichkeiten. Nicht? Also wenn ein Patient jetzt sehr, sehr starke Schmerzen hat und sehr, sehr starke Entzündungen, dann ist ja wahrscheinlich eine forcierte Physiotherapie eher hinderlich. Und dann natürlich unserem Fast-Track-Konzept auch folgend. Es geht nicht um Beübung, es geht nicht um Anwendungen, sondern es geht letztendlich darum, dem Patienten einen Leitpfad zur eigenen Aktivität zu geben und zur Eigenbeübung, vielleicht mit Unterstützung eines Physiotherapeuten. Das ist sicherlich sinnvoll. Aber die Aktivität steht an erster Stelle, wenn man sowas erfolgreich konservativ therapieren will.
Ich sage meinen Patienten ja immer, ein Physiotherapeut ist wie ein Tennistrainer. Und wenn ich nur einmal die Woche zum Tennistraining gehe, dann werde ich nie Wimbledon gewinnen. Wenn ich aber jeden Tag trainiere und mir dann immer wieder vom Trainer zeigen lasse, was mache ich falsch nach ein paar Tagen, nach ein paar Einheiten, dann werde ich wahrscheinlich erfolgreicher sein. Würdest du das so bei der Physiotherapie, bei den Arthrosen auch näherungsweise sehen?
Absolut. So wie du das sagst, haben wir ja alle unseren Slang und unsere Sprüche. Da würde ich sage ja häufig dann, der Physiotherapeut soll an der Ecke stehen mit der Trillerpfeife, genau, und ja, sozusagen sie zurecht trillern. Aber ja, aber natürlich, es hilft natürlich schon, wenn man alleine ist. Und ich glaube jetzt gerade für die ältere Generation, die ja noch nicht so appbezogen ist, aber auch eine Trainings-App ist ja doch vielleicht, wir haben das ja alle schon mal ausprobiert, doch nochmal immer ein paar Fragezeichen. Mhm. Der Physiotherapeut hilft einem, glaube ich, bei der eigenen Unsicherheit und sollte einen zu einer Sicherheit führen, eine klare Übung mit einmachen, dass man es dann vielleicht 2, 3, 4 Wochen in eigenständig nachtrainiert und dann sich vielleicht nochmal überprüfen und korrigieren lässt. Sowas.
Ja, man fällt ja dann doch in seine eigene Bequemlichkeit zurück und vermeidet dann auch die Sachen, die anstrengend sind. Wenn jetzt die konservative Therapie, wir nennen es ja so schön, ausgeschöpft ist, also wir haben da alles gemacht, wir haben den Patienten vielleicht nochmal 2 beschwerdeärmere Jahre oder 3 beschert. Jetzt kommt der Patient aber und die Therapie ist an ihrem Ende angelangt und wir würden den Patienten operieren. Gibt es da den perfekten Zeitpunkt oder kann man das so nicht sagen?
Ja, ich glaube schon, es gibt noch einen Zeitpunkt, wo die Bewegungseinschränkung des Gelenkes noch nicht zu stark ist, weil das natürlich sekundäre Folgen hat. Wenn der Patient jetzt wirklich eine erhebliche Bewegungseinschränkung hat, also eine Beugekontraktur von 20 Grad, und nur noch beugen kann bis 60 Grad und Rotation ist völlig aufgehoben und er hat das jetzt schon 2, 3 Jahre, dann ist ja klar, dass daraus sekundäre Konsequenzen in der Muskulatur, im Bandapparat entstanden sind. Und die kann man ja nicht einfach wieder hineinoperieren. Das heißt also, wenn die Bewegungseinschränkung erheblich zunimmt, ist das für mich eigentlich immer so ein Zeichen, dann zu operieren. Und dann ist auch eine seltene Situation, wo ich den Patienten eher motiviere, zur Operation, weil ich sage, wenn Sie jetzt noch mal 1, 2 Jahre warten, dann wird das Ergebnis sicherlich schlechter.
Also der Patient muss sehr gut ärztlich geführt werden, dass man diesen Zeitpunkt nicht verpasst, weil ich glaube, wenn der Patient dann wirklich zu spät kommt, Das sehen wir auch hier oft, die sind dann enttäuscht und eigentlich ist das Ergebnis auch dann nicht so gut, wie wir das kennen, wenn wir den optimalen Zeitpunkt treffen. Kommen wir mal zu den Prothesen. Das ist ja bei den Patienten, die wir hier versorgen mit den Arthrosen, die Therapie der Wahl. Aus was für Bestandteilen besteht eine Hüftprothese eigentlich?
Letztendlich, klassischerweise besteht eine Hüftprothese aus 4 Komponenten. Das ist die klassische zementfreie Versorgung. Das heißt, diese Prothesen werden ja letztendlich hochenergetisch. Unser Hammer im OP wiegt 1 Kilo. Das ist also ein ausgedehnter Vorschlaghammer, eingeschlagen in den Knochen mit voller körperlicher Kraft. Ja. Und dadurch kommt es zu einem Verklemmen dieser Prothesen im Knochen. Sicherlich für jüngere Menschen und für Menschen mit einer ausreichend guten Knochenqualität die beste Lösung. Diese 4 Komponenten umfassen einmal ja die Beckenseite und den Oberschenkelknochen. Und wenn wir am Becken anfangen, dann würde also das Becken erst versorgt werden. Wir haben ja so ein bisschen altertümlichen deutschen Ausdruck da, die Hüftpfanne. Mhm. Im Englischen ist es ja meistens etwas prägnanter und knapper, das Cup, die Schale. Oder das trifft es vielleicht etwas besser, das würde also ausgefräst werden und dann kommt dort eine sogenannte Hüftpfanne hinein, wenn wir in der deutschen Terminologie bleiben. Und da kommt dann nochmal ein Inlay rein, das dann das eigentliche Drehzentrum bietet. Beim Inlay gibt es verschiedene Dinge, da gibt es Keramik und da gibt es auch Polyethylen-Inlays, also Kunststoff-Inlays. Wir benutzen hochvernetzte Kunststoff-Inlays, sind damit eigentlich sehr, sehr zufrieden. Keramik stand früher so ein bisschen unter dem Ruf, es kann auch mal brechen, ist tatsächlich so, die sind aber mittlerweile auch besser geworden. Aber was man in Deutschland auch nicht vergessen darf, ist ja mal die Kostenstruktur. Keramik ist deutlich teurer. Die Kasse zahlt das überhaupt nicht, weil das ja mit einer Pauschale bezahlt wird. Das heißt, diese teure Keramikversorgung findet deswegen in Deutschland, was die Hüftschale angeht, in der Pfanne kaum noch statt. Was anderes ist es am Schaft, dann würde ja dort der zementfreie Schaft gewählt werden. Da gibt es jetzt nochmal verschiedene Dinge wie Kurzschaft und Normalschaft. Es geht jetzt vielleicht auch sehr, sehr weit, aber letztendlich ein Schaft muss in den Oberschenkelknochen hineingeführt werden und dann dort auch verklemmt werden. Und dann bei jüngeren Menschen oder bei Menschen, die noch sehr aktiv ist, ich tue mich immer schwer, wenn ich sage Jüngere, weil ich glaube, unsere Gesellschaft ist ja sehr komplex. Wir haben 65-Jährige, die sind sehr, sehr verbraucht. Wir haben 82-Jährige, die noch jeden Tag auf dem Golfplatz stehen. Also bei Patienten, die biologisch jünger sind und nicht vom Alter her betrachtet, würde man dann einen Keramikkopf nehmen. Der wird dort aufgeschlagen, das ist eine Konusverbindung. Das heißt also, es läuft konisch zu und der Kopf ist genauso gearbeitet. Und dann hat man 4 Komponenten. Und dann renkt man das wieder ein. Vorher hat man nochmal geprobt mit Plastikköpfen. Und das Hüftgelenk wird eigentlich klassischerweise bei solch einer Operation immer länger. Wir spielen dort immer mit 3,5 bis 4 mm Länge. Und also da könnte man dann also logischerweise das summieren. Also 3,5, 7, 10,5 und so weiter. Aber wir wollen ja die Beinlänge möglichst gleich halten und die Spannung der Muskulatur wiederherstellen.
Also du hast eben gesagt, wir haben die 4 wesentlichen Komponenten, die Pfanne, die sich mit dem Acetabulum oder im ausgefrästen Acetabulum verklemmt und die Pfanne kommt als Inlay rein. Dann habe ich den Schaft, den Oberschenkelknochen, den ich ausfräse, da kommt dann der Schaft rein und auf den Schaft der Kopf. Du hast es eben schön gesagt, mit den zementfreien Prothesen ist ja die Voraussetzung, dass der Knochen eine gewisse Elastizität hat, damit sich das verklemmen kann. Ich vergleiche das mal, wenn die Patienten mich fragen, warum habe ich denn gestern zementierte Prothese bekommen? Naja, wenn man in ein Tonrohr etwas versucht einzuschlagen, dann wird das platzen, weil das eben keine Elastizität hat. Ist das denn so, dass wir bei einem osteoporotischen Knochen prinzipiell zementieren müssen oder kann man da auch zementfrei arbeiten?
Ich würde mal so sagen, man sollte eigentlich zementieren. Wenn die Knochenstruktur schwach ist, dann mache ich durch das zementierte Vorgehen ja auch einen Schutz für den Menschen, für den Patienten, weil ich ja nicht mit so hochenergetischer Schlägen den Oberschenkel oder das Becken bearbeiten muss, sondern dann sehr viel diffiziler vorgehen kann und dementsprechend auch einen Schutz machen kann. Das darf man ja nicht vergessen. Das geht, glaube ich, manchmal mal so ein bisschen unter. Die andere Frage ist ja dann, die man da beantworten muss, ist die Standzeit. Mhm. Und da wissen wir halt ganz genau, und das ist belegt und bewiesen durch die Studien, dass also eine zementfreie Versorgung bei einem osteoporotischen oder schlechten Knochen oder beim sehr, sehr alten Patienten eigentlich mit höheren Lockerungsraten verbunden ist.
Genau, also das ist, glaube ich, nochmal ganz wichtig, dass man darauf hinweist, dass es da auf die Knochenqualität ankommt. Gell? So, Du hattest gerade gesagt, die Standzeiten, die sind schlechter, wenn man einen osteoporotischen Knochen eine zementfreie Prothese einbringt. Wie lange hält denn so eine Prothese heute, die wir einbauen?
Letztendlich kann man pauschal davon ausgehen, dass sie 20 Jahre und länger halten. Okay. Das ist natürlich schon eine wirklich lange Zeit. Früher hat man immer so von 10, 15 Jahren gesprochen. Wir berufen uns da ja zumeist auf ausländische Register, aber auf europäische Register. Wieso? Wir Deutschen haben ja immer so ein bisschen Angst vor Big Brother is watching you. Entsprechend gab es ja keine zentrale Datensammlung. Das Endoprothesenregister in Deutschland wird jetzt seit 10 Jahren erst aufgebaut. Okay. Die ersten Daten liegen also vor. Das heißt, deutsche Daten über 20 Jahre gibt es gar nicht. Und das Register zeigt halt zum Beispiel, wie sind die Frühlockerungsraten für pro Prothese und so weiter. Letztendlich kann man aber ganz klar sagen, die klassischen Markenprodukte, die auf dem Markt sind, sozusagen, die verfügbar sind für die Kliniken, unterscheiden sich nicht erheblich. Es gibt Nuancen, wo man sagen muss, ja, das ist weniger Revision, aber die Standzeiten sind nicht. Es gibt nicht mehr so diesen großen Outlayer, wo man auf einmal sagt, oh Gott, die gehen hier alle nach 5 Jahren locker. Das gab es früher sehr, sehr häufig.
Okay. Also da kann man sagen, die Produkte, die heute auf dem Markt und zugelassen sind, sind so zuverlässig, dass man mit einer Standzeit von ungefähr 20 Jahren rechnen kann.
Im Durchschnitt.
Durchschnitt, genau. Es sind ja immer nur Durchschnittswerte oder, wie ich meinen Patienten immer sage, ist halt eine Medizin ist eine Wissenschaft der Wahrscheinlichkeiten. Die
absolut.
Meisten halten 20 Jahre, manche halten 30, andere halten halt nur 5. Das ist halt auch ein bisschen Schicksal manchmal dabei. Wir hören ja immer wieder, dass gerade so größere orthopädische Zentren damit werben, dass sie minimalinvasive oder schonende Zugänge haben. Ja. Was sind denn da die unterschiedlichen Zugänge, die wir haben bei der Hüftprothese?
Ja, ich habe ja nun auch schon eine gewisse persönliche Historie. Also als ich vor über 20 Jahren ausgebildet wurde, da war der klassische Zugang der laterale Zugang und da wurde mir immer beigebracht, also ein Hüftgelenk muss man an der Seite des Oberschenkels mindestens 20 cm aufschneiden, um eine adäquate Hüftoperation zu machen. Und wir dürfen ja nicht vergessen, dass unter dieser Methode, die uns jetzt so ein bisschen schaudern lässt, diese Operation von der WHO ja zur erfolgreichsten Operation gewählt wurde, zu diesem Zeitpunkt schon. Und insofern waren auch mit diesen sehr, sehr alten, doch für uns ja fast brachialen Methoden heutzutage die Ergebnisse, was die Hüfte betrifft, recht, recht gut für die Patienten. Wir operieren also heute mit sehr viel kleineren Zugängen und da trete ich noch mal ein bisschen zurück, weil der Hautschnitt ist da gar nicht das Wichtigste oder die Länge des Hautschnittes. Der bedingt ja auch die körperliche Fülle. Wenn ich jetzt eine Patientin habe mit einem BMI von 37 und mehr, dann muss ich wahrscheinlich doch 20 cm aufschneiden, damit ich überhaupt mit meiner Hand bis zum Hüftgelenk vordringen kann oder mit meinen Instrumenten. Das heißt also, beim durchschnittlichen Patienten mit einem durchschnittlichen Gewicht und keiner Adipositas können wir heutzutage sehr viel kleinere Zugänge machen. Da gibt es ja zwei verschiedene Arten. Ich weiß nicht, ob der es jetzt zu weit führt, aber es gibt ja diesen weltberühmten Amis-Zugang. Mhm. Der ist ein bisschen ein Marketingprodukt. Das ist von einer Firma gesagt worden, dass halt sie so einen guten Zugang hätten. Und wenn man jetzt die sozialen Medien nachschaut und auch sozusagen die Suchmaschinen, die uns so zur Verfügung stehen, auch die, die angeblich intelligent sind, dann würde man meistens immer da als erstes drauf stoßen, weil das einfach eine sehr weite Marktverbreitung hat. Und was wir hier machen in Mainz, ist der androlaterale Zugang, also auch ein muskelschonender Zugang. Und das ist letztendlich die Überschrift, Muskulatur nicht mehr zu trennen, sondern durch muskuläre Lücken zu operieren, diese mit Instrumenten aufzudehnen und dann den Hüftkopf und den Schenkelhals zu erreichen, ohne halt die Muskulatur elementar verletzt zu haben. Das ist eigentlich die Quintessenz von minimalinvasiver Chirurgie. Mein Kritikpunkt daran ist, dass natürlich dann auch manche Kliniken und manche Homepages von kommerziellen Betreibern dann doch in eine Richtung gehen, die dann implizieren, es blutet gar nicht mehr, es wird reingezaubert. Also das ist Chirurgie, der Körper wird mit dem Messer aufgeschnitten, ja, es wird auch noch bluten, aber in der Tat sind heutzutage dann mit diesen Zugängen, zum Beispiel die Transfusionsraten, da hatten wir mal ja in der Uniklinik Transfusionsraten bei primärer Hüftendoprothek von über 20%. Wir wollten das besonders gut machen. Im Nachhinein zeigt sich eigentlich, dass das nicht gut war. Wir haben heutzutage Transfusionsraten bei primärer Endoprothek von unter 1%.
Also tatsächlich, ich bin ja Transfusionsbeauftragter. Also das ist extrem wenig, was bei primären Prothesen ist. Eher schon ungewöhnlich, wenn da mal ein Patient transfundiert werden muss. Früher war das tatsächlich die Regel. Also das war ganz normal. Du hast jetzt gesagt, es gibt diese unterschiedlichen Zugänge. Ich finde ja immer, wenn man solche neuen Zugänge macht, die als besonders schonend gelten, das ist immer ganz schick, aber man muss sich auch überlegen, wo stehen wir denn mit unserem Zugang, der jetzt vielleicht nicht ganz so fancy ist oder nicht ganz, also der nicht so verbreitet ist. Aber unsere Patienten, die behandeln wir ja nach einem Fast-Track-Schema nach. Vielleicht kannst du das mal schildern, wie bei uns die Patienten dann nachbehandelt werden.
Ja, absolut. Ich glaube immer, das Wichtigste ist bei sowas immer ein Gesamtkonzept. Und jeder einzelne Faktor führt zum Erfolg des Patienten, führt zum Erfolg der Therapie. Ich würde nie sagen, jetzt, die werden alle so gut, weil ich den Zugang genommen habe oder explizit diesen schafft. Das ist der einzige Keypoint. Ich sehe in dieser ganzen Behandlung nicht einen einzigen Keypoint. Ich sehe aber den Keypoint, man braucht ein stringentes Behandlungskonzept. Und das ist bei uns halt auf Aktivität ausgerichtet. Das heißt, wir wollen nach Möglichkeit auch, dass der Patient sich schon vor der Operation ausführlich bewegt, vor der Operation schon wieder in Bewegung kommt. Das nennt man ja so Prehab. Wenn das möglich ist, klar, Rezepte sind da auch schwierig, muss der Patient auch einen Eigenantrieb haben, auch schwierig. Aber letztendlich, das Empfehlen ist immer wichtig nochmal, zum Beispiel, dass er Ergometer fährt oder ähnliches oder Fahrrad fährt vor der Operation, wenn das noch möglich ist. Und dann letztendlich wollen wir den Patienten auch optimal vorbereiten. Das heißt, wir haben einen kompletten Vorbereitungstag, wir erklären dem Patienten nochmal was und wollen ihn sprichwörtlich aufs Pferd setzen, auf die Aktivität, ihn da auch begeistern dafür. Und das gelingt eigentlich ganz, ganz gut. Und dann haben wir sozusagen den OP-Tag und der OP-Tag ist schon auf komplette Aktivität ausgerichtet. Wir haben einen ganz durchgetakteten OP-Tag. Der Patient kriegt dann ja auch eine lokale Infiltrationsanalgesie, das gehört ja auch nochmal dazu, dass so also er möglichst wenig Schmerzen hat. Wir spritzen da also Adrenalin und Ropivacain in die Muskulatur und dann soll der Patient direkt nach der Operation eine Stunde später aufstehen und laufen. Vorher kriegt er nochmal ein Wassereis, weil das einfach hochkalorisch und zuckrig ist, dass er ein bisschen Energie wieder hat, weil er ja aus einer gewissen Nüchternphase kommt und dann darf er schon aufstehen und in Begleitung mit der Physiotherapie. Dann, wer macht das zum Beispiel, wenn mal jemand abends operiert wird, dann muss die Pflege dann sozusagen mit ins Boot geholt werden. Bei uns ja typischerweise bis 19 Uhr Physiotherapeuten im Haus. Und dann so die nächsten Tage gehen dann schon auf die Eigentherapie. Wir haben dann ja diesen Bewegungsparcours entwickelt, der, wenn man das mal anschauen möchte, zwischen Station 8a und 8b an der Wand ist, gegenüber von unseren Büros auch, da kann man gerne mal Hallo sagen. Und da kann man ja dann ähnlich wie so an Ballettstangen und Stangen im Fußbereich über Bilder sozusagen Übungen schon durchlaufen. Und das sollen so die klassischen Übungen sein, die die Patienten hoffentlich dann auch mit nach Hause nehmen. Das kann man zu Hause dann zum Beispiel an der Küchenplatte oder so machen. Das hat ja meistens immer eine ganz gute Höhe, auf der man sich abstützen kann oder an einem Tisch. Und dann hat man so die Möglichkeit, so ein bisschen sich eine gewisse Sicherheit zu geben, aber trotzdem dann schon Übungen mit Eigengewicht durchzuführen. Und ich glaube, das sind eigentlich so die Keypoints, dass der Patient dann recht rasch in der Aktivität ist. Und das ist dann deutlich besser. Und das ist einfach ein Unterschied zu einem Patienten, der im Bett liegt und dann zweimal am Tag eine Lymphdrainage kriegt. Das wäre manchen Patienten ganz recht, aber das ist der deutlich schlechtere Weg.
Ja, das ist wirklich faszinierend. Also die Patienten stehen am Tag der Operation auf und die meisten sind Schmerz, ich würde mal sagen arm, also schmerzfrei vielleicht noch ganz am Anfang, wenn die Lokale noch gut wirkt, aber wenn die nachlässt, dann sind sie wirklich schmerzarm und das ist für die Patienten, die wir hier betreuen, so ein ganz toller Moment, wenn die auf einmal nach Jahren mit Schmerzen hier schmerzfrei aufstehen und sagen, boah, hätte ich das vorher gewusst, ich hätte mich vor 3 Jahren operieren lassen. Das ist eine ganz häufige Reaktion. Wie ist es denn, die dürfen ja jetzt schnell wieder hier auf Station fahren und Treppe laufen. Wann dürfen die denn so Alltagsaktivitäten wie Autofahren oder moderaten Sport wieder machen?
Ja, wir geben heutzutage ja eigentlich gar keine Limitierung mehr mit. Früher war es ja immer so, der Patient durfte sich nicht bücken oder ähnliches. Also da bin ich jetzt wirklich im Zeitraum vor 20 Jahren. Wir machen dieses Prinzip jetzt ja schon geübt seit 10 Jahren. Also wir haben gerade dieses Jahr sozusagen Geburtstag und Jubiläum. Insofern, das kann der Patient eigentlich wieder recht rasch. Das Autofahren ist natürlich auch eine forensische Geschichte, also juristisch. Solange ein Patient noch unter AMG-Hilfen benutzt, darf er einfach kein Auto führen, ne, weil er sich damit kennzeichnet als jemand, der seine Beine noch nicht komplett beherrscht. Das heißt, wenn man jetzt, ich will jetzt nicht sagen, dass ich schon mal mit einem gebrochenen Bein gefahren bin, aber das könnte man vielleicht behaupten. Und entsprechend, wenn sie also mit unter AMG-Hilfen aus dem Auto klettern. Es gab ja früher tatsächlich manche Kliniken, die hatten so eine Autokarosse, damit die Patienten üben konnten, wie man überhaupt in ein Auto einsteigen kann mit einem künstlichen Hüftgelenk, nämlich über eine Spezialmethode. Das hat dann ungefähr 5 Minuten gedauert. Und das ist heutzutage einfach komplett obsolet. Der Patient soll einfach einsteigen, weil die Auch das ist ja ganz entscheidend geändert. Früher gab es Luxationsraten von über 10% und wir sind heute ja im Promillebereich bei der Primärendoprothetik, weil wir einfach diese gute muskelschonende Technik haben. Die Muskulatur hält das Gelenk stabil und dann kann der Patient auch recht, recht viel machen. So im Alltag ist ja immer die Frage, was macht jemand zum Beispiel beruflich? Arbeitet jetzt jemand als Dachdecker oder als Maurer oder hat jemand eine Bürotätigkeit? Das macht natürlich einen entscheidenden Unterschied. Ich denke, für eine Bürotätigkeit ist man recht rasch wieder fit. In Deutschland gibt es ja nicht diesen ganz, ganz starken Leistungsdruck. Insofern sind doch viele Menschen ja länger noch AU als in anderen Ländern mit einem nicht vergleichbaren System. Ich habe aber auch schon Raumausstatter operiert mit so Zwei-Mann-Unternehmen. Der hat nach 5 Tagen wieder auf der Leiter gestanden. Das ist vielleicht auch nicht optimal, aber wenn man es muss, in Anführungsstrichen, geht das auch. So für eine Bürotätigkeit würde ich so sagen, vielleicht 4 bis 6 Wochen. Und für eine körperliche Tätigkeit darüber hinaus, 8 Wochen, vielleicht auch 12 Wochen, halte ich aber schon für recht lang.
Ja, sicherlich großzügig bemessen. Also, aber ja, super. Ich glaube, wir haben einen sehr, sehr guten Eindruck bekommen über die Coxarthrose und die Behandlungsmöglichkeiten. Jeden meiner Gäste frage ich am Schluss 3 Dinge, die Medizinstudierende zu dem Thema wissen sollten. Also welche 3 Dinge sollten Medizinstudierende unbedingt über die Coxarthrose wissen?
Ja, vielleicht wie wir angefangen sind, auch mit der normalen klassischen Definition, also die klinische Untersuchung, die Anamnese spielt eine große, große Rolle. Und wenn man dann noch untersucht, dann hat man eigentlich schon vor einer bildgebenden Diagnostik, glaube ich, eine Verdachtsdiagnose, die schon sehr, sehr in eine Richtung geht. Auf der anderen Seite hatten wir über Leistenschmerz jetzt gesprochen. Der Leistenschmerz, das Hüftgelenk ist ja relativ tief in uns Menschen drin, dass man das nochmal visualisiert. Und dann der Leistenschmerz ist der klassische Schmerz, wenn es Hüftgelenksbeschwerden gibt. Und wie ich es ja schon erwähnt habe, auch ob man es das jetzt sehr, sehr diffizil minimalinvasiv operiert oder doch tatsächlich auf eine etwas noch grobere Art und Weise. Die Hüfte ist sehr, sehr verzeihend. Die meisten Patienten sind damit sehr, sehr zufrieden. Und das bedingt natürlich auch, dass das sozusagen eine der erfolgreichsten Operationen ist, die die WHO so vorsieht.
Super. Thomas, vielen Dank für den Überblick. Ja, euch viel Spaß beim Hören, viel Spaß beim Nachbereiten. Und wir hören uns wieder mit der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss. We'll